Hallo Welt, das Thema der Woche, kein Thema. Auf ein richtiges Thema hatten wir diese Woche keine Lust. Sophie, du kannst dich ruhig belachen. Kannst du ruhig, ist okay. Sollen wir es einfach drin lassen, so? Wir haben normalerweise ja sehr seriöse Anmoderationen, aber diesmal machen wir einfach entsprechend dieser Folge. Fällt alles ein bisschen auseinander. Wir haben aber stattdessen ein Potpourri von einigen anderen spannenden Diskussionen. Wir sprechen unter anderem über die Interdependenzen der Debatten von historischer Authentizität und Sexismus. Es geht außerdem um unsere skurrilen E3 Predictions, um die Tragik von Final Fantasy XV und die Überforderung von Overwatch. Und vieles mehr. Das alles gibt's im Pixeldiskurs Podcast Episode 98 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simont. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Podcast am Start. Kein Sonntag ohne Podcast.
Ja.
Herzlich willkommen zum Brunch mit Stefan und Sophie.
Ja, Brunch wär jetzt nicht schlecht für mich zumindest.
Bist du hungrig?
Ja.
Ich kann dir auch was anbieten. Also ich kann dir hier, hätte ich irgendwie ein paar Brötchen geholt.
Ja, knusper ich so ein bisschen vor dem Mikro rum. Ja.
Ansonsten, ich kann nur anbieten Brot, Weißbrot.
Ich esse das so vom Block.
Ja, du wirst lachen, aber bei Tobi, dem wäre das durchaus zuzutrauen.
Ja, der macht sowas.
Na, also Tobi, früher war das immer so, dass wenn Tobi dann zu mir gekommen ist, dann hat er irgendwie einfach mal auch so eine halbe Packung Weißbrot verdrückt. Und das war eigentlich für die nächsten 3 Tage gedacht. Da gibt ja Leute, die können so unmenschlich auch also so viel essen, wo ich mich manchmal frage, also wie...
Ich kann auch viel essen, nur...
Physisch möglich.
Es ist so, ich sollte nicht.
Ja, also tatsächlich muss ich auch wieder so ein bisschen drauf achten, weil ich nämlich, es ist ja so leicht, an diesen Punkt zu kommen, dass man dass man so dazu neigt, zu viel zu essen. Und dann ist es aber auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich gehe in die Mensa oder in ein Restaurant, wo ich die Größe der Portion also nicht selber bestimme, dann... ist es vielleicht, also gerade insbesondere, wenn es lecker ist, dann denke ich mir irgendwie auch, ich habe ja was dafür bezahlt und will es dann deshalb noch genießen und verspeisen. Und wenn ich dann aber das fertig verspeist habe, dann geht es mir schlecht. Dann fühle ich mich total schwer und träge und möchte irgendwie am liebsten einfach nur schlafen.
Ja, aber das hängt ja meistens mit so generell Restaurantessen zusammen. Zumindest wenn es irgendwie deutsche Küche ist, ist ja eigentlich immer tendenziell schweres Essen.
Deftiges Essen, ja. Ja, deshalb würde ich gerne, ich versuche ja immer so Kinderportionen zu ordern. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, weil manche Restaurants machen das ja nicht, ne? Was ich übrigens empörend finde, dass manche das nicht machen. Ich finde irgendwie, wenn da auf der Karte steht, es gibt irgendwie das Kindermenü Peter Pan.
Und dann will ich das auch!
Und ich komme dann dahin und ich bin 30 Jahre alt und ich sage, ich hätte gerne das Menü Peter Pan. Verstehe ich einfach nicht, wieso das dann nicht möglich sein soll. Ja. Dann mache ich es jetzt aber auch immer so, ich frage gar nicht mehr, weil das ist ja oft so, wenn man um Erlaubnis erstmal fragt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Leute Nein sagen, ist höher. Mhm. Stattdessen sage ich einfach, ich hätte gerne das Menü Peter Pan. Und dann gibt es immer noch einige, die sagen dann so, und dann sage ich dann, was? Und dann verlasse ich stürmisch das Restaurant.
Und dann hättest du einen Mob auf das Restaurant.
Oh ja, und dann diskreditiere ich es öffentlich und auf Yelp.
Diskriminierung von Erwachsenen.
Ja, ist doch furchtbar. Sophie,
ja.
JJ ist auf pixeldiskurs.de gegangen. Und hat uns einen Kommentar geschrieben.
Ja, super.
Genau wie ihr, liebe Leute, da draußen das machen könnt. Und JJ schreibt: Moin, Pixeldiskurs. Ich war der Idee einer separaten Presseschau gegenüber skeptisch. Fand die Umsetzung nun aber sehr gelungen. Ich favorisiere zwar nach wie vor die vorherige Struktur, auch weil die Artikel so näher an ihrem jeweiligen Erscheinen besprochen werden und die Presseschau an Aktualität gewinnt. Aber zumindest ist meine Präferenz nun nicht mehr so stark. Außerdem der kleine Hinweis, dass die Spielereihe Medal of Honor für eines ihrer Spiele schon vor vielen Jahren eine Frau zur Protagonistin gemacht hat. Bereits im zweiten Teil der Reihe Medal of Honor Underground von 2000 steuern die SpielerInnen die französische Widerstandskämpferin Manon Baptiste. Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit. Ich freue mich über jede neue Ausgabe. JJ. An dieser Stelle gute Neuigkeiten. Die Presseschau ist zurück. Yay! Ja, wir haben das tatsächlich, wir hatten das ja gesagt, wir probieren das aus, zu sagen, wir machen im Monat immer die letzte Folge als Presseschau. Haben das im letzten Monat gemacht und das hat auch, die Folge war auch nicht schlecht, hat ja schon gut funktioniert. Ja. Aber letztendlich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, für mich war es so, dass ich mich schon dann doch die wöchentliche Presseschau zurückgewünscht habe, um näher an der eigentlichen Woche zu sein und um die Vorbereitungsarbeit auf die Sendung ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen über den Monat.
Ja, mir ging es ein bisschen anders, aber ich füge mich natürlich gerne deinen und auch anderen Ansprüchen.
Ja, also scheinbar ist es auch so, dass unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie die wöchentliche Presseschau auch gar nicht schlecht fanden. Deshalb dachte ich, machen wir nochmal.
Ja, ja.
Machen wir nochmal die wöchentliche Presseschau und schauen dann mal, wie lange wir das dann halt durchziehen können. Weil wir müssen natürlich immer schauen, dass wir auch unsere, also weil das Podcasten ja nicht unser Hauptberuf ist.
Richtig, ja.
Müssen wir immer schauen, dass wir unseren Workload irgendwie einigermaßen gemanagt bekommen. Und dann ist es halt so, dass manchmal funktionieren dann halt eben Sachen besser und manchmal müssen wir Sachen einfach ein bisschen zurückschrauben, ne?
Es wär super nett, wenn ich das hauptberuflich machen könnte. So, das
Patreon-Kampagne.
Das wäre sehr entspannt für mich. Mhm. Ja, einfach mal einmal in der Woche sich so zum Quatschen hinsetzen und dann dafür ordentliches Gehalt bekommen, Beste.
Ich glaube, wenn wir das hauptberuflich machen wollten, dann wäre einmal die Woche wohl nicht hinreichend. Da muss man schon mehr Sendungen machen.
Naja, also ich kenne ja ein paar Leute, die halt dann das irgendwie für ein Magazin oder so machen. Also kennen, in Anführungszeichen. Ich kenne Podcasts, wo das so ist. Und die veröffentlichen auch nur alle 2 Wochen. Dafür machen sie aber natürlich auch andere Sachen.
Magazin. Genau. Richtig, genau. Ja. Ja. Also ich dachte jetzt eher so an Projekte wie beispielsweise The Pod, die ja auch über eine Patreon-Kampagne sich finanzieren. Und bei denen ist es ja so, dass die auch angefangen haben, glaube ich, mit einer sonntäglichen Sendung immer, auf ein Bier, ne? Und dann aber sozusagen ihre Formate immer weiter ausgebaut haben, sodass einfach mehr an Material kommt. Das bringt dann natürlich wiederum auch mehr Einnahmen, weil man eine größere Abdeckung hat von Leuten. Aber ja, also die Presseschau ist vorerst zurück, wieder quicklebendig. Deshalb jetzt gibt es wieder jede Woche Artikel aus dem Internet, auch in dieser Folge gleich. Außerdem, liebe Leute da draußen, ist diesmal noch die letzte Chance, die letzte Gelegenheit, uns Grußworte zu senden. Wir sind ja schon in der Folge 98. Die Folge Nummer 100 nähert sich mit großen Schritten an. Und es ist jetzt wirklich in dieser Woche jetzt die letzte Gelegenheit, nochmal ein paar Grußworte, ein paar nette, wärmende Worte an uns loszuwerden. Wenn ihr das machen möchtet, es würde uns tatsächlich sehr helfen, ja, weil es wird eine Relevanz haben in der Folge 100. Ich mache das jetzt nicht einfach nur so, weil irgendwie so ein bisschen Bauchpinseln.
Ach, wieso denn nicht?
Sondern schon, weil das auch eine Relevanz hat in der Folge Nummer 100. Und wenn ihr uns Grußworte zukommen lassen möchtet, dann greift zu einem handelsüblichen Telefon eurer Wahl und wählt folgende Telefonnummer: 06421 9689229. 06421 9689229. Ihr findet die Telefonnummer natürlich auch immer in den Podcast-Artikeln auf pixeldiskurs.de. Und wenn ihr dort anruft, hört ihr einen kleinen Anrufbeantworter, dann einen Piepston und dann könnt ihr ein paar nette Worte aufsprechen. Das wäre super. Außerdem, und das ist Orga-Punkt 3, Tagesordnungspunkt 3, aber
so
auch der
viel,
letzte.
So viel Orga.
Es tut mir leid, es wird aber demnächst auch wieder weniger. Ja. Tagesordnungspunkt 3. Nach wie vor läuft der Call for Papers zu der Repräsentation von Krankheiten im digitalen Spiel, den Arno Görgen und ich veröffentlicht haben für einen Sammelband. Wenn ihr, also unabhängig davon, aus welcher Disziplin ihr kommt, wenn ihr partizipieren möchtet an diesem Sammelband, ihr euch vorstellen könnt, einen Artikel zu schreiben über Krankheiten im Spiel im weitesten Sinne, dann dürft ihr natürlich gerne mitmachen. Ihr müsst dazu nur ein Abstract verfassen, das maximal 500 Wörter hat. Und ihr müsst dieses Abstract bis zum 13. Juni einreichen. Ihr findet den Link zu dem kompletten Call for Papers in der in den Shownotes unter dieser Folge. Und natürlich auch auf pixeldiskurs.de ist er auch nochmal veröffentlicht. Das war Tagesordnungspunkt 3. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen jetzt. Ne?
Ich weiß ja nicht, was du dir alles für Notizen gemacht hast.
Ich habe ein mehrseitiges Manuskript. was kommt denn jetzt eigentlich?
Spielewoche, oder nicht?
Ah, richtig.
Total die Orientierung verloren.
Ja, ich weiß auch nicht. Ach, in höherem Alter wird es schwierig. Ich werde senil. Ja. Wer sind Sie noch gleich?
Sie kommen mir irgendwie bekannt vor.
Sophie.
Ja. Yeah.
Ich bin durch.
Okay.
Entschuldigung.
Kann ich dir irgendwie helfen?
Mit.
Ah, okay.
Final Fantasy 15.
Okay, dann erzähl mal.
Ich hab's gestern Abend fertiggestellt. Und ich habe mir jetzt keine ausführlichen Notizen dazu gemacht, weil es soll ja letztendlich, ich habe ja schon häufiger über Final Fantasy 15 gesprochen, auch Nils hat das ja schon angefangen mit so einer fragmentierten Rezension. Ich kann jetzt sagen, dass ich Final Fantasy 15, es fällt mir so schwer, es irgendwie richtig zu fassen, wie ich es eigentlich finde, weil es hat eben meines Erachtens nach viel Potenzial. Ich hatte großen Spaß in der offenen Welt von Final Fantasy XV, weil es einfach, also die Welt ist dann doch irgendwie ganz nett gestaltet und es gibt irgendwie, also es hat so diese typischen Probleme von Open-World-Spielen, darüber sprechen wir auch noch in der kommenden Folge, aber im Großen und Ganzen ist es schon durchaus ein spaßiges Spiel. Das Kampfsystem hat mir auch überhaupt keine größeren Probleme bereitet. Ich war übrigens ein großer Freund des Wait-Modes. Kennst du den Wait-Mode nee. In Final Fantasy? Das ist ja, eigentlich läuft das Kampfsystem in Final Fantasy ja in Echtzeit. Mhm. Ja? Also actionbasiert. Und es ist aber so, dass im Tutorial am Anfang wird das erklärt, es gibt einen Wait-Mode, den man aktivieren kann, der dazu führt, dass sozusagen immer wenn du stehen bleibst und keine Eingaben tätigst, dann friert die Zeit ein. Und du hast sozusagen Zeit, deine Ausrüstung zu wechseln und deine Attacken zu planen, sage ich mal so.
Muss man das einstellen oder ist das einfach, macht das Spiel das von selber?
Wenn man das Tutorial durchläuft, dann wird man auf die Einstellung hingewiesen und man muss es einmal auf Wait-Mode stellen, um es auszuprobieren. Okay. Ansonsten aber nicht. Ansonsten ist es im Menü versteckt.
Naja, aber ich glaube, es ist ja auch nicht unbedingt ein Problem von Final Fantasy gewesen, von Final Fantasy 15, dass das Kampfsystem jetzt besonders schwierig wäre. Ich glaube, die Kritik war ja eher, dass es ein bisschen zu einfach ist, teilweise.
Es ist tatsächlich, also vor allem in den Hauptquests super einfach. Also ja. Gegen Ende habe ich mich teilweise ein bisschen veralbert gefühlt. Es gab vor allem, also ich muss ja sagen, das wollte ich ja noch hinzufügen, also ich hatte großen Spaß in der offenen Welt und so, die ist teilweise auch schön gestaltet und sowas und hatte da eine gute Zeit. Jetzt ist aber der letzte Akt ja wieder linear, das wissen wir ja mittlerweile, ist ja schon hinlänglich besprochen worden. Und da wird halt alles kaputt gemacht. Also die machen alles kaputt. Also ich merke teilweise, da steckt dann schon irgendwie Liebe und Leidenschaft drin, ja, und viel Arbeit, zweifelsohne. Und es gibt auch immer wieder so gelungene Sequenzen. Aber ich verstehe einfach nicht, wie man die komplette Erzählung und alles, was bis dahin aufgebaut wurde, so zerstören kann, bis nichts mehr übrig bleibt. Also, bis man wirklich.
Das klingt echt bitter.
Irgendwann musste ich es lesen, nicht mehr als sozusagen als konsistente Geschichte, die mir erzählt wird, sondern eher als, ich sag mal, so eine Form von so eine dadaistische Collage von willkürlichen Deus Ex Machina Ereignissen. Ja.
Wobei das ja auch wirklich typisch Final Fantasy ist.
Ja klar, sowieso, ja. Aber da gipfelt es halt wirklich darin, dass es ist halt ein Höhepunkt der Randomness sozusagen.
Ach Gott.
Und die Twists und alles, das macht alles dann irgendwie nicht mehr so wirklich Sinn. Und vor allem führte das auch dazu, dass es teilweise wirklich wie eine Satire auf sich selbst wirkte. So, hier, ohne Spoiler, ja, aber es gibt im letzten Akt von Final Fantasy, also im dritten Akt, wenn man schon wieder in dieser linearen Sequenz unterwegs ist, ist es so, dass man in einen Dungeon kommt, in dem sozusagen der dann feststehende Superbösewicht Noctis, den Protagonisten, von seinen Kräften beraubt und von seinen Freunden isoliert. Jetzt ist es so, dass er aber stattdessen hat er aber einen sehr mächtigen Gegenstand, der ihm starke Zauber zu wirken erlaubt. Und der Bösewicht spricht sozusagen, während du durch diesen Dungeon läufst, spricht der Bösewicht die ganze Zeit mit dir und sagt Dinge wie, na, fühlst du dich schwach? Fühlst du dich einsam? Ohne deine Freunde bist du nichts und sowas. Mhm. Und du läufst währenddessen da durch und klickst halt einfach die Gegner so weg. Weil dieser Gegenstand so overpowered ist, dass alles Leveln bis dahin eigentlich komplett irrelevant war.
Oh, krass, okay.
Und deine ganzen, also kannst du deine Standardfähigkeiten halt nicht benutzen, sondern du brauchst eigentlich nur diesen Ring und es gibt halt keine Herausforderungen. Und ich dachte dann manchmal so, also ist das Spiel, versucht das Spiel jetzt selbst eine Satire zu sein? Ja? Weil es dir die ganze Zeit so einredet, dass du so ausgeliefert bist und währenddessen läuft man da durch und das ist der leichteste Dungeon im Spiel.
Na, vielleicht ist das ja der Kontext. Dass, also ich meine, ich habe es ja jetzt nicht gespielt, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht soll so der Eindruck erweckt werden, dass Noctis voll stark und auch voll stark ist und auch alleine klarkommt und dass der Antagonist sich einfach nur sehr in Noctis irrt. Vielleicht ist das ja der Kontext.
Aber dadurch wirkt der Bösewicht für mich halt nicht bedrohlich, sondern ein bisschen albern.
das ist verständlich. Aber die, also wenn wir mal ehrlich sind, dann sind die Antagonisten in Final Fantasy meistens ein bisschen lächerlich. Also.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ist natürlich auch wahnsinnig Stereotyp. Aber als ich dann am Ende ankam, als die Credits letztlich liefen, muss ich sagen, dass doch ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen musste, dass ich wirklich auch schöne Momente mit Final Fantasy hatte. Ja, und die Dynamik in dieser Gruppe teilweise sehr interessant ist und sie auch wirklich ein Gespür für manch ruhige Sequenz haben, die in Spielen oftmals verloren geht. Gerade insbesondere am Ende kommt das dann nochmal stärker heraus. Und deshalb im Großen und Ganzen kann ich sagen, Final Fantasy 15 ist für mich nicht das beste Final Fantasy. Aber ist es, glaube ich, na, wie sagt man so, Fans greifen zu, ne?
Also, nee.
Wenn man sich damit arrangieren kann, dass es halt am Ende komplett kaputt geht, das Spiel.
Wenn man sich damit arrangieren kann, dass es zum Ende in echt scheiße ist, dann es ist halt auch einfach, okay.
Es ist halt leider wirklich, es scheitert halt total an seinen Ambitionen.
Ja.
Es ist einfach, man merkt total, dass am Ende wäre noch viel mehr geplant gewesen, aber das haben sie halt einfach nicht mehr gemacht und haben dann stattdessen darauf gesetzt, das Ganze einfach in so ein lineares Ding zu pushen, sodass du, also ganz am Schluss durch diesen Dungeon, von dem ich da sprach, der ist enttäuschend in jeder Hinsicht. Also hinsichtlich der Herausforderung, die Ästhetik, alles. Also es ist wirklich einfach, da merkt man, dass halt wahrscheinlich ein Zeitdruck da war oder dass die Ambitionen nicht so erfüllt werden konnten, die Ziele. Und dass sie dann gesagt haben, na gut, dann klatschen wir halt irgendwie dann noch so ein paar Assets hin und machen irgendwie ein paar Flure, die alle gleich aussehen. Und ne?
Husch. Also ich glaube, das ist generell ein bisschen das Problem momentan. Dass, also ich habe das auch bei Filmen oder so, dass häufig so denke, wow, die fangen echt gut an und dann rächen die aber so zum Ende hin so übelst ein und irgendwie wird überhaupt nicht mehr zu Ende erzählt ganz viel oder nur so ganz rudimentär irgendwie so eine fadenscheinige Erklärung geliefert, wieso das jetzt alles gerade passiert. Und ich sitze da so und denke mir so, aber es fing so gut an, warum habt ihr das jetzt so gegen die Wand gefahren?
Ja, wahrscheinlich, weil einfach dann so viel an Fundament gelegt wurde, auf das man irgendwie hätte aufbauen können. Und man dann aber merkt, na, wir müssen das jetzt noch schnell irgendwie zu Ende.
Ja, sehen. Genau.
Apropos, hast du eigentlich das Ende von Sense8 schon gesehen?
Ja, es ist ja erst gestern rausgekommen.
Ich nehme mich auch. Gestern Nacht angefangen und heute Morgen fertig geschaut.
Ja, das ist das gleiche Problem. Tatsächlich genau das gleiche Problem. Das ist so ein... da sind so viele Erzählstränge aufgebaut worden. Das war ja auch am Ende der zweiten Staffel schon ein Problem, dass die so total abrupt geendet hat und da auf einmal in der letzten Folge, in den letzten 20 Minuten, 1000 Sachen passiert sind, die überhaupt nicht erklärt wurden. Und dann jetzt in diesem Abschlussfilm ist es so, das, was dann in diesen letzten 20 Minuten passiert ist, das wurde dann auch irgendwie zu Ende erzählt und dann noch ganz viele Infos reingequetscht, die halt überhaupt nicht mehr, ich weiß nicht, irgendwie überhaupt nicht mehr ausgeführt wurden. Und das, was ich eigentlich an Sense8 so toll fand, ist fast komplett darin verschwunden.
Was fandest du so toll an Sense8?
Ich finde diese Idee von Leuten, die gedanklich irgendwie miteinander verbunden sind, einfach total spannend. Auch was, wo ich mir so denke, wow, das hätte ich auch gerne. So. Also es ist einfach eine schöne Vorstellung, dass sowas existieren könnte. und halt auch die Interaktion zwischen denen und halt so, so gewisse Visualisierungen, wie genau dieses, diese Dynamik zwischen allen funktioniert und was die für alltägliche Probleme haben, was dann damit einhergeht, dass die dann auch miteinander verknüpft sind, diese Probleme teilweise, dass sie gewisse Ähnlichkeiten haben oder komplett gegensätzlich sind und dann die aber trotzdem immer alle zusammenfinden. So. Das hab ich wirklich geliebt an dieser Serie und auch die diverse Darstellung von diesen Figuren. Also ich merke das immer an Sense8, wenn ich das gucke, dann merke ich, wie wohl ich mich einfach damit fühle, wenn nicht alle Protagonisten weiß sind. So. Also Sense8 ist da so das beste Beispiel für, oder halt auch nicht alle straight sind, sondern irgendwie verschiedene Lebensmodelle auch haben, die ich einfach auch spannend finde, das auch einfach mal zu sehen, weil es sowas gibt. Es sind nicht alle nur irgendwie, es wollen nicht immer nur alle heiraten, so. Und das ist auch so ein Problem bei Sense8, bei der letzten, bei diesem Abschlussfilm, aber lassen wir das mal so. Ja,
müssen wir wahrscheinlich auch spoilern. Ich würde es gerne. Wir können im Anschluss an die Aufnahme mal drüber sprechen, weil ich glaube, ich sehe es etwas anders. Aber wir müssten spoilern, um das unrelevant zu diskutieren. Ja. Aber ja, ich finde auch Sense8, ich fand Sense8 noch nie perfekt. Aber ich immer schon, nicht. Immer schon ganz gut so. Also es hat immer schon Spaß gemacht, das zu schauen. Und ich war jetzt am Ende von, geht es mir, glaube ich, sehr ähnlich wie dir. Ich war von einigen Dingen ein bisschen enttäuscht. Konnte auch teilweise, also weil es schon ein bisschen her ist, dass ich die gesehen habe, konnte ich teilweise, also in der ersten Hälfte hatte ich echt Probleme, ein bisschen zu folgen, muss ich sagen.
ich habe in weiser Voraussicht die Serie nochmal geschaut, tatsächlich.
Das ist natürlich klug. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch echt ratsam. Also wenn ihr da draußen irgendwie überlegt, euch jetzt mal das Sense8-Finale anzuschauen, und das ist schon ein bisschen her, es wird nichts nochmal erklärt oder sowas. Es geht direkt rein
Als würde der Film direkt an die letzte Folge von der zweiten Staffel anschließen, was für mich sehr angenehm war.
Ja.
Aber es gab halt nicht mal einen Rückblick oder so. Also da war ich echt überrascht.
Ja. So ein Previously On hätte ich auch echt gebraucht. Aber ich war tatsächlich auch, am Ende musste ich mir doch das ein oder andere Tränchen verdrücken.
Nicht ganz am Ende, aber zwischendurch tatsächlich.
Ja, das stimmt, ja. Also weil Sense8 hat für mich diese unschlagbare Botschaft, so ein Unwillen, diesen Glauben an die Liebe aufzugeben.
Ja.
Und so das alle verbindende Love conquers all things. Mhm. Ja, also das irgendwie daran so festzuhalten und so konsequent und so unbedingt festzuhalten, ist das, was mich irgendwie tief anrührt. Auch wenn es teilweise ein bisschen abstrus ist in seinen Wendungen, wo man also denkt, komm. Ja,
richtig.
Aber gut, wir hatten noch, du hast auch was dabei, du hast Overwatch dabei, ne?
Mhm, ich habe Overwatch dabei. Ich habe, ich weiß nicht, vor 2 Wochen, glaube ich, gab es ein freies Wochenende zum Ausprobieren. Und das habe ich dann getan. Und weil ich 2 Leute in meinem Freundeskreis habe, die ständig an meinen Nerven zerren, Sophie, kauf dir doch mal Overwatch, lass uns zusammen Overwatch spielen, habe ich dann irgendwann nachgegeben tatsächlich. Und ist mir dann gekauft, weil ne, nach diesem freien Wochenende war es dann natürlich auch im Angebot, ist ja auch smart von Blizzard, so zu machen. Genau. Und dann dachte ich so, okay, 20 Euro kann ich ausgeben für eine nette Erfahrung mit Freunden dann zusammen. Und ich habe das dann ausprobiert und das ist so ein, Overwatch ist für mich so ein, das ist so eine Hass- freundschaftliche Beziehung, also bei Liebe würde ich nicht sagen. So weit würde ich nicht gehen. Ich finde Overwatch, also das hat mich auch immer davon abgehalten, es mir irgendwie zu kaufen, ohne Aufforderung so. Overwatch ist unglaublich stressig. Es ist eines, also ich habe noch nie so ein stressiges Spiel gespielt tatsächlich.
Und ich spiele
Rhythmusspiele, ja, also.
Die sind auch stressig.
Eben. Und ich weiß auch nicht, also ne, dann kommt noch dazu, dass ich eigentlich keine Person bin, die gerne First-Person-Shooter spielt, noch nie sowas wie Counter-Strike generell gespielt hat, sodass ich mir da total der Bezug zu fehlte. Und meine erste Spielerfahrung mit Overwatch war im Prinzip, okay, ich spiele jetzt das Tutorial, habe so zumindest verstanden, mit welchen Tasten man angreift. Und dann bin ich direkt in den Multiplayer eingestiegen mit Freunden so gesehen. Und ich hatte keine Zeit, auch nur mich im Mindestmaß mit irgendwas auseinanderzusetzen, was in diesem Spiel losgeht. Ich habe immer noch nicht komplett alle Menüpunkte mir angeguckt im Startbildschirm.
Was überfordert ich, wahrscheinlich
ja,
dann, ne?
Völlig, völlig überfordert. Ich wusste, inzwischen gibt es ja, glaube ich, wie viele Helden gibt es inzwischen?
Echt viele.
Mehr, 26 oder so, also mindestens. Ich glaube, es sind vielleicht sogar noch mehr. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also damit fängt es ja schon an. Wen soll ich überhaupt nehmen? So, ne? Dann kennt man zumindest, also ich kenne zumindest die Klassen ungefähr. Also Heiler, Tank, ich glaube Offensive, Defensive.
Gibt es nicht noch Sniper und sowas?
Genau, Sniper noch, genau. Und da kann ich mich dann schon mal ein bisschen orientieren, so was ich ungefähr spielen will. Aber dann sind das ja auch nochmal so viele Figuren, die ja teilweise einfacher oder schwerer zu spielen sind, von denen ich halt keine Ahnung habe, weil ich vielleicht vier Figuren, ja, ein paar mehr, vielleicht ungefähr sechs kenne überhaupt vom Namen her aus dem Cast von Overwatch. Und aber halt auch nicht deren Fähigkeiten kenne. So, und dann ist das so, okay, wen nehme ich jetzt? Und ich hatte dann zum Glück, hat mir dann eine Person, mit der ich zusammen gespielt habe, auch eine Figur empfohlen, mit der es auch ganz gut war, dass ich mit der gespielt habe.
Wen spielst du jetzt?
Also da habe ich Soldier 76 gespielt. Oder 76. Weil der wohl der einfachste zum Spielen ist. So. Der ist halt nicht aufregend oder so. Es ist halt, glaube ich, einfach so eine ganz normale einfach wie so ein Protagonist von einem Shooter im Prinzip. Und da hatte ich dann erstmal Zeit, so ein bisschen das Interface kennenzulernen, weil das auch sehr, also für mich sehr überfordernd war, weil ich halt dann auch nicht genau weiß, wo ich hinschauen soll. Ich bin es halt nicht gewohnt, dass dann immer so eine Hand im Bild ist mit der Waffe so. Das ist ja bei Overwatch auch ganz zentral. Dann nimmt das natürlich auch viel vom Blickfeld ein. Und weil so viel im Spiel vor sich geht, hat man dann überhaupt keine Zeit, auf seine Lebensanzeige zu gucken. Oben rechts ist dann nochmal, wird immer angezeigt, wer gerade getötet wurde, wer jetzt gerade raus ist, auch von deinem Team und so. Da habe ich auch ewig gebraucht, um zu verstehen, was das alles bedeutet. Und dann ist es ja natürlich auch so ein unglaubliches Gewusel. Ich habe bisher jetzt nur Quick Matches gespielt, weil man, glaube ich, erst... Was hatte Nils gesagt, mit dem habe ich auch zusammengespielt? Ich glaube, erst ab Level 25 kann man wirklich competitive spielen. Und ich bin jetzt, glaube ich, Level 10. Also es geht schon, also man steigt schon schnell auf eigentlich, aber es dauert trotzdem noch ein bisschen. Und da ist wohl das Problem, dass da halt niemand wirklich strategisch spielt, sondern alle machen, was sie wollen. So. Und dementsprechend chaotisch ist eigentlich jede Spielrunde. Und wenn man halt keinen Input kriegt von seinen Mitspielenden, wie Sachen funktionieren, wie bestimmte Angriffe funktionieren, auch von anderen, ne? Dann, ich hatte mehrmals diese Erfahrung, dass dann irgendwer von dem gegnerischen Team eine Attacke gemacht hat und alle weggegangen sind. Wirklich alle. Weil die halt wussten, was kommt. Und ich war so, oh, es sind alle weg. Mal gucken, ich gehe mal direkt drauf zu und schieß drauf. Und bin natürlich sofort gestorben.
Das ist ja so ein Phänomen, was du auch beschreibst. Also mein Einstieg in Overwatch war etwas leichter, glaube ich, weil ich ein bisschen Shooter-Erfahrung habe, also auch so competitive Online-Shooter-Erfahrung. Und das ist ja so ein Phänomen von Ludic Literacy, ne? Ich weiß nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist, also die Literazität? Literacy. Also die Fähigkeit sozusagen, Spielmechaniken zu lesen. Ja, wo man dann auch eine gewisse, also so zum Beispiel, dass irgendwie, also die ganzen Anzeigen, die es so gibt, die ähneln sich ja in allen Shootern. Deshalb ging das für mich etwas leichter. Aber dennoch habe ich auch durchaus, der Einstieg von Overwatch ist kein leichter.
Nee,
also ich habe mich für
nicht.
Widowmaker entschieden, habe hauptsächlich gesniped.
Ja, also ich habe, wie gesagt, in meiner ersten Spielrunde wirklich bin ich nur bei dem Soldier geblieben, weil ich halt so dachte, okay, wenn ich jetzt noch die Figuren wechsle, dann bin ich total aufgeschmissen, weil dann weiß ich ja nicht mehr, wie ich angreife. Also klar, die Tasten sind natürlich immer, die Tastenbelegungen sind immer gleich, aber es unterscheidet sich ja sehr stark, wann es sinnvoll ist, welche Fähigkeit einzusetzen und so. Ne? Also und dann habe ich gedacht, okay, bleib jetzt erstmal bei dem, um überhaupt erstmal mit dem Rest zu copen irgendwie. Und dann, jetzt habe ich, glaube ich, noch zweimal gespielt und da habe ich dann angefangen, auch mal irgendwie zwischen den Figuren zu wechseln. Ich habe mich dann erst für Lucio entschieden, das ist ein Heiler. Das ist halt derjenige, den ich zuallererst, also das war die erste Figur von Overwatch, die ich hier gesehen habe. Und ich habe sofort gedacht, so wow, das Design ist total cool. Und ich mag den voll gerne. Und der hat halt auch so ein, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auf Inlineskates immer unterwegs. Also gleitet eigentlich immer so. Und hat immer so ein Beat im Hintergrund. Das ist so ein Musikdude. Und hat dann immer so eine Sphäre um sich rum, in der man entweder irgendwie so schneller ist oder heilt tatsächlich. Und im Hintergrund ist die ganze Zeit dieser Beat leise zu hören. Also wenn gerade viel um dich los ist, hörst du nicht wirklich was, aber ist immer da. Und das fand ich immer, das finde ich einfach ein cooles Design, muss ich sagen. Also es ist einfach eine spannende Figur für mich so. Und dann... Der ist aber auch, also es ist halt schwierig, wenn man auch irgendwie das Gefühl hat, man ist nur sinnvoll in diesem Spiel. Also man hilft nur, wenn man irgendwie auch Schaden macht. Und das ist mit einer Heilerfigur nicht wirklich das erste Ziel, sondern erst mal zu heilen. Und wenn man aber keinen Überblick darüber hat, über das Spielfeld, also die Maps noch nicht kennt, dann ist das nicht sinnvoll, einen Heiler zu spielen. Also das war zumindest für mich so meine Erkenntnis. Und dann bin ich zu übergegangen und habe Winston gespielt. Das ist ein Tank und das ist der große Gorilla, falls Leute sich erinnern. Der ist insofern ganz cool, weil der nicht so viele Optionen hat zum Kämpfen. Zum Beispiel hat der für die rechte Maustaste keine Attacke, sodass sich das auf drei grundsätzliche Mechaniken beschränkt bei ihm, nämlich so einen sehr weiten Sprung, mit dem man halt einen Großteil, also eine große Entfernung zurücklegen kann, ein Schild und seine ganz normale Waffe, die hat eine sehr kurze Reichweite, macht aber viel Schaden tatsächlich. Und zumindest wenn du richtig zielst. Also du kannst sie halt auslösen, wenn du nicht auf die Person zielst, dann macht sie trotzdem Schaden, weil das so eine Blitzwaffe ist, die streut so ein bisschen, genau. Aber wenn du direkt auf die Person zielst, dann machst du auch mehr Schaden. Und ich habe dann schnell herausgefunden, wie man die strategisch sinnvoll spielen kann, nämlich meistens der hat viel Health, heißt, der hält viel aus. Und im Prinzip springst du dann in diesen Pulk von Gegnern rein, wenn dann zufällig da einer ist oder ein anderer, also auch nur einer, löst dann das Schild aus, um eben nicht so viel Schaden zu nehmen, greifst so lange an, bis deine Sprungattacke wieder sich zurück, also benutzbar ist, weil das auch immer so eine gewisse Zeit hat, genau, also sich wieder aufzuladen und dann wieder rausspringen. So, das ist so der Way to go mit Winston. Und ich habe das, wie gesagt, ich bin schnell von selber drauf gekommen. Mir wurde es dann hinterher nochmal gesagt, dass das so der Rhythmus so ist, mit dem man eigentlich normalerweise kämpft. Und damit habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt. Also ich bin natürlich trotzdem schnell immer, also viel gestorben, weil das auch für mich persönlich stark von der Map abhängt, ob das gut funktioniert. Winston braucht halt viel Platz, damit das gut funktioniert, wenn es niedrige Decken hat oder enge Räume oder generell schmale Gänge oder so, ist es ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. Aber ja, das ist so meine Overwatch-Erfahrung. Es wechselt immer zwischen unglaublicher Frustration, weil ich überhaupt nicht verstehe, was abgeht, und so einem kurzen Moment von, wow, das war vielleicht gerade gar nicht so schlecht, was ich gemacht habe. Ich habe gerade, weiß ich nicht, vielleicht 4 oder 5 Kills gemacht, bevor ich selber gestorben bin. So, das ist für mich viel. Und dazwischen wechselt das immer. Also Frustration ist meistens höher, deswegen wird das auch niemals ein Spiel sein, glaube ich, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe. Ich verstehe aber, wieso Leute das gerne spielen, und ich mache es auch gerne mit Freunden, und das reicht dann auch.
Hattest du in irgendeiner Form Kontakt mit der Community, beziehungsweise hast du irgendwas von, also weil Nils hat ja mal darüber geschrieben, über die toxische Community in Overwatch. Hast du davon was mitbekommen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja dann über Discord einfach mit Leuten dann in Verbindung, also meistens 2 Freunde und dann noch deren Umfeld, die dann auch nochmal selber spielen. Und insofern komme ich halt mit anderen gar nicht in Kontakt. Ich würde das wahrscheinlich auch komplett vermeiden, selbst wenn ich jetzt irgendwie wirklich in Competitive-Modus gehen würde. Da ist es natürlich sinnvoll, sich mit Leuten zu kommunizieren, weil dann kann man natürlich strategisch vorgehen. Aber ich habe keinerlei Interesse daran, mich durchgehend beleidigen zu lassen, weil ich einen schlechten Job mache, und den werde ich tun, weil ich einfach nicht gut in solchen Spielen bin. So. Und deswegen meide ich das einfach und bin dann auch damit zufrieden.
Okay, vielen Dank für deine Eindrücke aus Overwatch. Ich bin gespannt, was du noch so mitbringst, wenn du das vielleicht noch ein paar Wochen spielst.
Ja.
Ich habe auch ich habe Fortnite mal ausprobiert, habe das jetzt aber nicht mitgebracht für die Spielewoche, weil ich einfach, glaube ich, ich habe nicht den Eindruck, dass meine Erfahrungen in Fortnite hinreichend repräsentativ sind, als dass ich irgendwas aussagen könnte. Ich kann nur sagen, dass ich mich hauptsächlich überfordert gefühlt habe.
Ja.
Durch das Bauen, ne? Also diese Battle Royale-Geschichte ist ja eigentlich, also die mag ich sehr, ist eigentlich ja ganz cool. Aber in Fortnite geht es einfach auch hauptsächlich darum, dass man irgendwie ziemlich schnell in der Lage sein muss, kluge Strukturen da zu bauen, aufzubauen, indem man, also man wird beschossen und die erste Reaktion ist üblicherweise nicht zurückzuschießen, sondern sich erstmal einzumauern und irgendwie dann Treppen unter sich zu bauen und einen riesen Turm da irgendwie aus dem Nichts zu erschaffen. Ja. Das braucht einfach Übung.
Ja, ja, also ich habe mal ein ganz nettes Video dazu gesehen, wo es auch so ein bisschen darum geht, wie Fortnite einem auch dabei hilft, das zu üben. Ich weiß nicht, das war halt leider dann PC-Version, also nicht Konsole, aber es gibt scheinbar immer so Missionen, die man machen kann, die einem halt Sachen, also die Fortnite zur Verfügung stellt, die einem halt sowas beibringen, ne? Also dann kriegst du halt auch Punkte dafür und irgendwie generell, ich glaube, Skins und so ein Kram. Und kannst dann darauf aufbauen, dann einfach deine Skills ein bisschen verbessern. Weil das natürlich schwierig ist, da mal eben von selber drauf zu kommen.
Also die PS4-Version ist free-to-play. Das ist natürlich nett.
Ist ja alles free-to-play von Fortnite. Das ist ja so die Krux von Fortnite. Das ist
die PC-Version auch free-to-play?
Alles free, also der Battle-Royale-Modus zumindest ist free-to-play. Also es gibt ja dann noch ein richtiges Hauptspiel zu Fortnite, aber der Battle Royale-Modus ist für alle Geräte umsonst.
Okay.
Deswegen ist das ja so erfolgreich auch unter anderem.
Ja, weil, also ich bin nämlich in der Situation, also ich hätte jetzt so die Wahl, ich könnte das noch weitermachen und würde es vielleicht auch tun, dann aber müsste ich erstmal, also ich habe mir ein paar Videos auch angeschaut, wie Sachen funktionieren, um so ein bisschen vorbereitet zu sein und um mal ein bisschen rumzuexperimentieren. Das mache ich gewiss auch nochmal. Aber das braucht einfach Übung, weil es so anders funktioniert als beispielsweise ein PUBG, wo du halt eben schon auch gewisse natürlich spielstrategische Züge und sowas hast, aber die sind ja, also die ergeben sich sehr, die schließen sich automatisch eigentlich. Wohingegen bei Fortnite irgendwie diese Sache mit dem Bauen, das überfordert mein alterndes Gehirn. Und dann sind da lauter so 16-Jährige, die irgendwie so Reflexe von irgendwie ein paar Millisekunden haben.
Ja.
Und dann haben die so einen riesen Turm schon gebaut und ich stehe dann davor und denke so, oh,
ich habe zwei Mauern gebaut. Look at this.
Aber hey, es ist mal wieder Zeit, erstmals seit einem Monat nun, für die Pixeldiskurs-Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jetzt wieder jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle... Au!
Da fällt der Aschenbecher vom Tisch. Den Aschenbecher
runtergeworfen.
Glücklicherweise mit Deckel.
Ja, also, er ist verschraubt. Das ist tatsächlich ein kleiner Tipp für Leute, die Zigaretten rauchen oder kiffen oder was auch immer. Als Aschenbecher einfach irgendwie Marmeladenglas nehmen, so ein Einmachglas. Kann man zuschrauben, man riecht dann nicht irgendwie ständig so Aschenbechergeruch. Wo war ich? Ach so, ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de Nummer 1.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so richtig reinrechnen kann.
So halb,
weil das gibt's schon ein bisschen länger. Denn es ist ein Call for Papers, ein anderer.
Was? Konkurrenz?
Ja, nee, nicht direkt, weil es ja also thematisch in eine völlig andere Richtung geht. Deswegen dachte ich auch, es ist vielleicht in Ordnung, das jetzt parallel zu deinem dann auch nochmal kurz vorzubringen. Es handelt sich dabei um ein Call for Papers von Pascal Wagner, Rudolf Inderst und Christoph Zurschmitten. Und er heißt Prepare to Die. Ein Game Studies Sammelband über Demon's Souls, Dark Souls 1 bis 3 und Bloodborne.
Ja, kann ich nur empfehlen. Nette Leute, guter Band.
Ja, also ich wurde von Pascal Wagner drum gebeten, an dieser Stelle auch schöne Grüße an ihn. Das ist der Host von Language at Play für diejenigen, die es interessiert. Und in diesem Sammelband geht es eigentlich darum, irgendwie, also das stand so in der Beschreibung, dass er irgendwie die Lücken schließen soll, die bisher, also Moment, ich verhaspel mich hier gerade. Also er soll irgendwie die Lücken der fehlenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Dark Souls oder der Souls-Reihe, wie man ja auch salopp sagen kann. Soulsborne.
Sagt man das nicht so?
Weiß ich nicht, aber ich bewege mich ja in diesem Fandom auch eigentlich gar nicht. Deswegen.
Ich schon.
Ich weiß. Ich glaube dir das auch, wenn du das sagst. Genau, also soll irgendwie diese Lücken schließen und irgendwie, also das ist dabei auch methodisch und disziplinär sehr offen. Und ein paar Vorschläge, die auch in dem Call drinstehen, wie man sich dem Thema eigentlich annähern kann, ist zum Beispiel über die Narration oder räumliche Gestaltung und Architektur, soziale Komponenten der Multiplayer-Option oder generell der Community oder halt zum Beispiel auch didaktische oder lerntheoretische Überlegungen, die man irgendwie anstellen kann. Und ja, der Einsendeschluss ist jetzt am 30. Juni, deswegen ist es noch eigentlich gut im Rahmen, um sich zu überlegen, ob man da vielleicht was zu machen möchte. Der Abstract sollte nicht länger als 400 Wörter sein und ja, für weitere Infos, also auch nochmal so ein bisschen detaillierter, was so deren Ansprüche und Motivationen sind, könnt ihr auch einfach unter Language at Play nachschauen. Dort ist der Call for Papers veröffentlicht und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schreiben, 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 liebe Leute.
Genau.
Klingt toll, ich freue mich auf den Band, wirklich. Nummer 2. Kommentar. Attentat 1942 und das Kreuz mit dem Hakenkreuz. Von Adrian Trachte, Spielkritik.com. Wir sprechen, liebe Sophie, wie so oft, über das Hakenkreuz. Das Thema ist natürlich auch mittlerweile ist ein bisschen ausgelutscht, aber es ist halt trotzdem wichtig. Deshalb dachte ich, ich bringe das nochmal mit.
Ja, wir haben uns ja auch schon damit auch ein bisschen tiefgehender auseinandergesetzt. Ne?
Genau, wir haben eine Folge gemacht mit Eugen Pfister auch, die wir ja nochmal verlinken können in den Shownotes, wo wir ein bisschen diffiziler über jenes Thema gesprochen haben. Der Status quo jedenfalls, nochmal für diejenigen, die sich damit noch nicht befasst haben, ist, dass Hakenkreuze in Deutschland verboten sind als Symbole. Künstlerische Produktionen sind davon eigentlich ausgenommen, beispielsweise Filme, Theaterstücke oder auch künstlerische Installationen. Und obwohl in Deutschland digitale Spiele als Kulturgut offiziell auch immer wieder anerkannt wurden in den letzten Jahren, zuletzt ja auch sogar von Angela Merkel höchstpersönlich, bleiben Hakenkreuze in Spielen nach wie vor tabu. Es ist also so, dass die Angst vor einem Verkaufsverbot, was also daraus resultieren könnte, wenn jetzt ein Publisher oder ein Entwickler ein Spiel rausbringen, das Hakenkreuze beinhaltet, könnte es unter Umständen dazu kommen. In Deutschland wird es dann indiziert / beschlagnahmt und wäre dann sozusagen ein Verlust an Verkäufen, was dazu führen mag oder auch in Einzelfällen erwiesenermaßen dazu geführt hat, dass in vorauseilendem Gehorsam Hakenkreuze und sämtliche Bezüge zum NS-Regime entfernt wurden. Kürzlich Wolfenstein 2 ist ein gutes Beispiel, ja. Hakenkreuze wurden entfernt, Hitler wurde durch Heiler ersetzt.
Ja, also vor allem ein sehr kontroverses Beispiel auch.
Und man entschloss sich kontroversermaßen dazu, den Begriff Jude schlichtweg durch Verräter zu ersetzen.
Was, also, oh mein Gott, das ist echt.
Wo man sich wirklich schon fragen musste, also, ja, also das ist sehr unpassend gewesen. Wir haben auch, wie gesagt, darüber haben wir auch schon gesprochen, schon mehrfach darüber gesprochen, über die Problematiken dieser Form der Adaption. Und genau jetzt tritt ein Titel auf den Plan mit dem Namen Attentat 1942, um den es hier geht. Es handelt sich dabei um ein Serious Game, welches in Kooperation mit der Karls-Universität in Prag und der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik entwickelt wurde. Und das erklärte Ziel von Attentat 1942 ist, die Schrecken des Zweiten Weltkrieges anhand der Erzählungen Betroffener zu verdeutlichen. Es kommen sowohl Täter als auch Opfer in diesem Spiel zu Wort. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Attentat 1942 darf ausgerechnet in Deutschland nicht erscheinen.
Ja. Ach, schön.
Es gibt natürlich Umwege. Wenn man etwas gewieft ist, kann man sich ein VPN installieren. Entschuldigung, VPN oder Proxy? Ich glaube, ein Proxy braucht man.
Frag mich nicht.
Am besten beides.
Doppelt hält besser.
Und dann ist es trotzdem natürlich möglich, irgendwie da ranzukommen, aber im kommerziellen Vertrieb taucht es eben nicht auf. Ja. Und Adrian Trachte findet das ausgesprochen empörend und er schreibt, Zitat, Wir haben es hier nicht mit Crowdbashing zu tun. Attentat 1942 ist kein propagandistisches Machwerk oder versucht sich an der Verdrehung von Geschichte, wie es andere Gestalten tun, die demokratisch legitimiert im Bundestag sitzen. Attentat 1942 ist ein differenziertes Spiel, welches den schwierigen Spagat schafft und mehrere Seiten und Ansichten veranschaulicht, indem man Opfer und Täter zu Wort kommen lässt. Und eben jenes Spiel darf in Deutschland, dem Land, aus dem sich der Schrecken in die Welt aufmachte, nicht veröffentlicht werden. Das ist eine Schande. Zitat Ende. Vor allem ist Adrian Trachte tief enttäuscht von den Lobbyverbänden der Games-Industrie in Deutschland. Es gibt ja beispielsweise diesen kürzlich gegründeten bzw. zusammenfusionierten Verband Game. Ja? Der Game, wie man jetzt sagen würde. Ja, und der Game versteht sich eben nicht nur als Wirtschaftsverband, sondern auch als ein Verband, der die kulturelle Anerkennung digitaler Spiele fördern möchte. Im Falle von Attentat 1942 bleibt er allerdings stumm, wo er doch allen Grund hätte, hier auch mal an die Politik zu appellieren. Abschließendes Zitat von Adrian Trachte. Attentat 1942 ist ein wichtiges Spiel, eines, welches im Schulunterricht genutzt werden kann und sollte, da es ein so essentiell wichtiges Stück Geschichte auf eine ganz andere Art und Weise greifbar macht als Schulbücher und Museumsbesuche. Es ist aber auch ein Spiel, welches manch älterem Spieler helfen und neues Wissen und Sichtweisen eröffnen kann. Vor allem ist Attentat 1942 aber jenes Spiel, welches zeigt, dass Videogames im deutschen Kulturbetrieb keinen Platz haben. Games sind Kunst, daran besteht kein Zweifel, doch für die hiesigen Verbände, die dem Medium eigentlich bei seiner Emanzipation helfen sollten, für die deutschen Kulturvereine, die sich nicht um den Fall Attentat 1942 scheren und den Staat, der sich nach wie vor nicht in der Lage zu sehen scheint, die Gesetzeslage anzupassen, sind sie offenbar nicht mehr als Kunst zweiter Klasse. Zitat Ende.
Ja, finde ich nur sinnvolle und gute Perspektive so.
Also, starke Worte.
Ja.
Sollen wir weitermachen? Weil ich glaube, oder haben, also ich schließe mich dem Statement von Adrian Trachte eben an.
Ich auch.
Und ja. Ich glaube, das ergibt sich auch aus den bisherigen Positionen, die wir in unserem Podcast diesbezüglich herausgearbeitet haben. Ja. Deshalb würde ich nahtlos sagen, Nummer 3.
Videospiele und die Deutungshoheit über Geschichte. Wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt, geht es auch hier wieder um Battlefield 5. Wir hatten ja letzte Woche auch schon mal kurz darüber gesprochen.
Oh nein, weißt du, was es wird? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das wird. Meinst du, es wird so eine Debatte wie bei Kingdom Come Deliverance in noch größer?
Weiß ich nicht.
Weil bei Kingdom Come Deliverance ging es ja hauptsächlich um eine Rassismusdebatte anhand eines Titels, der jetzt nicht ganz so groß ist. Meinst du, uns passiert jetzt das mit Battlefield 5 anhand der Gender-Debatte?
Ja, nur wobei Battlefield ja eine, also weiß ich nicht, so eine für mich nachvollziehbarere Position bezieht als jetzt Kingdom Come. Deswegen bin ich da, also weiß ich nicht, ob das eine ähnliche Debatte wird.
Ich bin
gespannt.
Ja, irgendwie
ein bisschen die Positionen ein bisschen vertauscht sind, weißt du?
Ja, weil aber das Bashing wird trotzdem stattfinden.
Ja, das stimmt. Aber okay, Moment. Also der Artikel stammt von Aurelia, erschienen auf geekgeflüster.de.
Ja.
Und wie gesagt, das ist jetzt so eine leichte Wiederholung zu letzter Woche, aber ich finde diesen Artikel dennoch noch mal ein bisschen interessanter, weil er fordert, die Perspektive so ein bisschen zu verschieben von dieser Diskussion. Denn sie sagt, du irritierst mich, dein Stuhl knatscht.
Ich hoffe, man hört das nicht. Mein Stuhl knatscht, aber nur wenn ich mich weit nach hinten lehne, dann knatscht der. Ich glaube, das hört man nicht, oder? Warte, ich mach einmal.
Jetzt hat er nicht geknatscht. Nee. Vorführeffekt. Naja.
Ja, Entschuldigung.
Nicht schlimm. Also, genau, der Artikel fordert eben, verschiebt eure Perspektive auf diese Debatte ein wenig, denn momentan verläuft diese Debatte ja so, Leute sagen, also eine Minderheit von Leuten sagen, dieses Spiel sei nicht authentisch, weil Frauen nicht im Zweiten Weltkrieg gekämpft hätten. Und dann gibt es die Gegenstimme, die sagt, das ist nicht wahr, Frauen haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und Aurelia sagt eben, dass man überhaupt nicht so weit gehen muss, weil das so eine Art Strohmann-Debatte ist, die an der eigentlichen Diskussion ein bisschen oder an der eigentlichen Thematik ein bisschen vorbeiführt oder an der Problematik vielmehr. Und um das irgendwie so ein bisschen zu belegen, argumentiert sie erstmal, dass es bei Spielen oder auch bei generell fiktionalen Werken grundsätzlich zweifelhaft ist, ob es jemals überhaupt eine authentische Nachbildung von historischen Ereignissen überhaupt gewährleistet werden kann. Bei Spielen vor allem auch deswegen, weil die ja auch immer Spaß machen sollen, ne? Also das heißt, die Mechaniken müssen halt irgendwie so funktionieren, dass sie Spaß machen. Das sind dann so Sachen wie Headshot-Counter oder sowas, was ich ja letzte Woche auch in dem anderen Artikel schon erwähnt habe. Dass das häufig in Spielen drin ist und das nichts mit authentischer historischer Nachstellung zu tun hat, so weil Soldaten nicht in den Krieg gehen, um möglichst viele Headshots zu verteilen.
Wenn ich anderer Meinung bin, soll ich dann unterbrechen oder soll ich bis zum Ende warten?
Lass mich eben bis zum Ende reden, ja. Weil das nicht besonders lang ist.
Okay.
Mhm. Und genau, sie sagt dann eben, deswegen ist eine authentische Darstellung generell schwer und auch, weil Authentizität als solche stark davon beeinflusst wird, was man für politische Ansichten hat, welche historischen Überlieferungen es überhaupt gibt zu dieser Zeit, also welche Artefakte es gibt oder Schriftstücke oder je nachdem und ganz stark auch vom eigenen Gefühl, was denn überhaupt authentisch sei oder dass dieses Gefühl wird von diesen beiden Aspekten beeinflusst. Heißt, sie nennt ein ganz griffiges Beispiel, was ich ganz witzig fand, in Battlefield 1 gab es wohl eine Uniform, die von vielen als total übertrieben und überzogen wahrgenommen wurde und eine tatsächlich originale Uniform aus dem Ersten Weltkrieg war. So, und da Leute sich beschwert haben, das sei nicht authentisch, aber es war tatsächlich. Also daran belegt sie so ein bisschen, es hängt ganz viel damit zusammen, was in den Köpfen der Leute als authentisch gilt. Und das kann natürlich von Person zu Person total stark variieren. Weshalb es immer solche Debatten geben wird, ist es jetzt authentisch oder nicht. Und genau, und sie sagt, das ist halt eine, und in dieser verschiedenen Blickrichtung oder diesen verschiedenen politischen Ausrichtungen spiegelt sich dann natürlich meistens etwas wider, was hier für diese ganze Diskussion viel symptomatischer ist, nämlich diese Frauenfeindlichkeit, die sich natürlich in dieser Minderheit, die sich darüber beschwert, dass das nicht authentisch sei, widerspiegelt. Und genau, ich kann vielleicht kurz ein Zitat vorlesen. Wenn also eine Gruppe Spieler wie bei Battlefield 5 sich beschwert, dass eine Frau im Zweiten Weltkrieg nicht realistisch wäre, geht es in erster Linie maximal um ein diffuses Gefühl von Authentizität und sehr viel mehr um Frauenfeindlichkeit. Darauf mit historischen Fakten zu antworten, spricht einer sexistischen Position viel zu viel Legitimation zu. Kurze Auslassung, zu suggerieren, solche frauenfeindlichen oder ähnlichen Fälle wären mit historischen Fakten und Akkuratesse verbunden, ist schlicht gefährlich und verbindet zwei getrennte Probleme. Genau, sie sagt eben, lasst euch nicht auf diese Diskussion ein, ist es wahr oder ist es nicht wahr, sondern sprecht das Problem an, was hier wirklich von Bedeutung ist, nämlich, dass das Ausdruck von Frauenfeindlichkeit ist. Und das war's schon.
Okay, weil ich nämlich immer, also ich bin bei dieser Debatte, die knüpft ja tatsächlich relativ stark an die von Kingdom Come an und an andere Debatten, die wir bei ähnlichen Titeln auch schon geführt haben. Für mich ist es immer so ein bisschen eine Schwierigkeit und das mag auch daran liegen, dass ich vielleicht auch kein Historiker bin, aber es scheint mir so zu sein, dass es immer diese Spannung gibt zwischen auf der einen Seite der Tatsache, dass Geschichte nie objektiv rekonstruiert werden kann, weil sie immer die Geschichte ist, die wir uns anhand von gewissen Aspekten, anhand von gewissen Dokumenten, Erfahrungen, Erzählungen und so weiter, ja über uns selbst und über sozusagen die Geschichte der Welt, der Menschheit, was auch immer, des Planeten erzählen. Auf der anderen Seite aber liegt für mich auch so ein bisschen so ein Problem des Relativismus. Der dann auch stark damit zu tun hat mit diesem Term des Postfaktischen. Ja, also dass wir für mich ist es schwierig zu sagen, also diesen Authentizitätsbegriff aus dem Fenster zu werfen, Das war auch was bei Kingdom Come. Also deshalb, ich stimme dem im weitesten Sinne nämlich zu, dieser Argumentation. Aber würde doch immer auch nochmal dafür plädieren, dass es eben einen Unterschied macht, ob jemand sagt, okay, der Zweite Weltkrieg war irgendwie eines der schlimmsten Verbrechen, zumindest, also ja, in der Geschichte der Menschheit eigentlich, zumindest aber auch vor allem in der Geschichte der deutschen Nation. Und ja, es gab die Vernichtungslager und die Gaskammern, weil dafür gibt es Hinweise. Oder ob halt jemand sagt, das Name ich hier nicht nennen will, es war irgendwie ein Fliegenschiss oder ein Vogelschiss. in der tausendjährigen Erfolgsgeschichte des Deutschen Reiches.
Na, warum nicht den Namen sagen? Also Alexander Gauland so. Also.
Ja, ich dachte, das war irgendwie schon hinreichend klar.
Naja, für diejenigen, die es vielleicht aus irgendeinem Grund die letzten paar Tage absolut keine Medien konsumiert haben.
Ja, und dann da ist es natürlich so, ich finde, man, um diese Positionen so ein bisschen voneinander abzugrenzen, ist es für mich halt wichtig, nicht nur sozusagen eine politische Argumentation zu führen, sondern auch eine der Geschichtsschreibung einfach, ne? Um eben solche Stilisierungen und ideologischen Überfrachtungen da möglicherweise herausstellen zu können.
Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich folgen kann. Also du sagst, dass man diese Debatten nicht voneinander trennen kann, so gesehen. Also du stimmst dir insofern nicht zu, weil dass man diese beiden Debatten voneinander trennen sollte.
Nee, es ist eher so, dass ich habe mal so ein bisschen Probleme damit, wenn es war ganz am Anfang des Artikels, war sozusagen so eine Prämisse, Spiele können nicht authentisch sein. Und dem würde ich im Grunde zustimmen. Ich würde aber ich finde, der Authentizitätsbegriff ist, wenn gleich unerreichbar, nie aus dem Fenster zu werfen. Weil dann kommen wir in so eine Situation von so einem Relativismus einfach, weißt du?
Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie das grundsätzlich sagt. Also sie zählt auch, also ich glaube, sie hat zumindest einen Artikel verlinkt, wo sie sagt, das ist auch eine durchaus sinnvolle Diskussion, die man führen kann. Und wohl auch sollte, aber sie verlegt eben den Fokus irgendwie eher auf diese Doppelbödigkeit, sage ich mal. Und ich bin, also ich persönlich finde ihre, also ich verstehe ihre Herangehensweise daran, finde das auch wichtig. Ich frage mich nur, ob das sinnvoll ist, so vorzugehen, weil es natürlich auch immer hilft, falsche Argumente einfach schon dadurch zu entkräften, dass man sagt, sie sind falsch und hier sind meine Beweise dafür, die halt auch einfach existieren so. Und das ist so eine Problematik, die häufig in so feministischen Diskursen einhergeht, nämlich diese Sache von, man lässt sich auf Diskussionen von solchen Leuten ein, die irgendwie frauenfeindlich sind und versucht irgendwie sinnvoll zu argumentieren, übersieht dabei aber, dass diese Leute, mit denen man dann diskutiert, so eine gewisse, also einfach so eine Haltung an den Tag legen, die von vornherein jegliche Diskussionsgrundlage eigentlich ausschließt, weil sie halt sagen, du hast überhaupt nicht das Recht, mit mir zu diskutieren, weil du weiblich bist, weil du schwul bist, weil du trans bist, weil du schwarz bist, weil du anders bist als ich, so. Und du hast keine Berechtigung, eigentlich hier zu sein. Und insofern verstehe ich ihre Perspektive. Daraus spricht halt diese Verzweiflung, einfach nicht angehört zu werden in solchen Diskursen. Und deswegen zieht man sich eben auf diese Position zurück und sagt, okay, ich lasse mich gar nicht auf diese Diskussion ein, weil es hat keinen Zweck, weil mir hört sowieso niemand zu. Und ich weise einfach nur darauf hin, was das hier eigentlich gerade ist, nämlich Frauenfeindlichkeit. Und die Problematik, die ich daran sehe, ist natürlich, dass sie genau das Gleiche tun wie diese Leute, die sagen, ich diskutiere nicht mehr, also du kannst nicht, du hast keine Berechtigung, mit mir zu diskutieren. Und indem man denen sagt, okay, seid einfach frauenfeindlich und ich schließe jetzt hier die Diskussion ab, ist natürlich auch so eine Umkehrung des Ganzen. Und ich, wie gesagt, ich verstehe diese Perspektive dahinter und kann das total nachvollziehen, dass das einfach auch eine sehr frustrierende Erfahrung ist, einfach so von vornherein eigentlich ignoriert zu werden. Aber so, das ist halt das tötet halt eine Diskussionskultur so. Und ich, keine Ahnung, ich
ne, also ich stimme dir zu, wir kommen da in den Bereich von eigentlich Habermas'scher Diskursethik, wo man, also Habermas, der sich damit, ich glaube, das Buch heißt auch einfach Diskursethik oder Ethik des Diskurses, der sich sozusagen damit befasst, unter welchen moralischen Prämissen Diskurse stattfinden können und inwiefern sozusagen Moral etwas ist, das nur im Diskurs entstehen kann. Und du hast da einen ganz wichtigen Punkt gemacht, den ich auch, auf dem ich auch immer wieder insistiere, nämlich dass aufgrund von, also Personen von, aufgrund von identitären Eigenschaften aus einem diskursiven Prozess auszuschließen, ist sozusagen das Ende dieser Diskussion. Und die Situation ist ja hier, wenn Leute sozusagen ankommen und sagen, schieben sozusagen, benutzen irgendwelche Scheinargumente, nicht um, wie du finde ich sehr richtig herausstellst, nicht um zu diskutieren, sondern um andere zu diskreditieren, beispielsweise Frauen, die gibt's da gar nicht und die gab's überhaupt noch nie und was wollt ihr überhaupt?
Die gehören nur vor den Herd.
Das ist dann halt, dann auch noch sozusagen, also dann kommt dann irgendwie eine Person und spricht dagegen. Und dann ist es irgendwie der, wie sagt man, Femi-Nazi, Social Justice Warrior.
Genau.
Und damit ist dann sozusagen die Diskussion schon beendet, weil dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Person, die sozusagen, die angegriffene Person in diesem Falle, sage ich mal, würde sich nicht darauf einlassen und würde quasi das ignorieren, dieses Phänomen, in der Hoffnung, dass es irgendwann halt vielleicht auch weggeht. Oder man geht eben in den Kampf, ja, und geht dann halt eben über in, man redet nicht mehr miteinander, sondern man konkurriert miteinander um Öffentlichkeit, man konkurriert gegeneinander um die Okkupation von öffentlichen Debatten. Und das ist dann halt, das ist dann Wettbewerb, Kampf, ne? Und da sind dann auch andere Mittel möglich als im Diskurs, weil der Kampf muss den Diskurs erstmal überhaupt wieder herstellen. Und ich sehe eben, für mich ist das immer so ein bisschen, ja, ist sehr schwierig. Also ich fühle mich da immer so ein bisschen zerrissen, gerade auch im Auge des Sturms solcher Debatten, wo ich mir irgendwie denke, können wir nicht einfach sagen, dass irgendwie Authentizität ist wichtig? Und man kann jetzt sagen, wenn jemand sagt, hey, wir machen jetzt ein Spiel und wir wollen uns um eine größtmögliche authentische Rekonstruktion eines geschichtlichen Ereignisses bemühen, dann ist es natürlich legitim zu sagen, nehmen wir mal an, als hypothetisches Beispiel, DICE würde jetzt hergehen, würde sagen, wir machen jetzt mit Battlefield 5 eine authentische Rekonstruktion des Zweiten Weltkrieges, den man auch vielleicht in Schulen verwenden könnte, als Lehrmaterialien und so weiter. Ja?
Mhm.
Und dann kann man sich natürlich schon fragen, wie realistisch, authentisch, was auch immer, ist es quasi, dass man dann dieses oder jenes passiert, ja, und so weiter. Müssten die Konzentrationslager in irgendeiner Form vorkommen. Es müsste auch die Zivilbevölkerung mal in irgendeiner Form auch vorkommen. Widerstandsbewegungen. Und ja, man müsste sich das alles dann anschauen. Und wenn das dann nicht der Fall ist, kann man sagen, ja, das ist halt nicht authentisch, es wird da diesem Anspruch nicht gerecht. Unabhängig von einer politisch-ideologischen Debatte, bei der man sagen kann, wenn beispielsweise Battlefield oder wenn DICE sich dazu entschließt und sagt, wir wollen jetzt sozusagen hier auch mal, wir wollen eine weibliche Position ins Zentrum unserer Erzählung stellen, weiß ja nicht, ob sie das machen, aber anhand des Trailers nehmen wir mal an, dass sie zumindest irgendeine Rolle spielt, eine größere als vorher.
Ja. Mhm.
Dann finde ich, ist es halt eine ganz andere Position, weil da geht es ja nicht wirklich um Authentizität. Wie du eigentlich, jetzt drehen wir uns eigentlich im Kreis, weil das hast du vorhin schon gesagt und das ist im Artikel eigentlich schon klar. Und im Grunde würde ich deshalb insofern auch, merke ich gerade, stimme ich ja eigentlich zu, diese Debatten halt nicht so miteinander zu vermischen. Das ist ja das, was im Artikel auch stand, was Aurelia auch sagte.
Ja.
Okay, dann stimme ich doch zu.
Was soll das denn alles hier?
Ich wollte sagen, mal so ein bisschen rumlabern, ja. Aber eigentlich stimme ich ja doch zu. Natürlich stimme ich zu. Es sind zwei Dinge, die idealerweise getrennt voneinander betrachtet werden sollten, weil du kannst mit jemandem, der irgendwie einfach nur xenophob ist und irgendwie so einen latenten irgendwie Frauenhass vor sich herschiebt, kannst du halt nicht irgendwie über eine authentische Rekonstruktion diskutieren, weil die Person will einfach nur die Frau da weghaben.
Ja, richtig, genau, ja.
Und das macht dann halt keinen Sinn.
Ja. Also auch vielleicht gerade noch kurz zum Abschluss, ich finde es auch total nachvollziehbar, diese Position einzunehmen und zu sagen, okay, ich unterbinde jetzt gerade mal, also nicht unbedingt, ich unterbinde die Diskussion, ich glaube, das fordert sie eher, als zu sagen, also erstmal voneinander trennen und auch das zu unterbinden, was vielleicht gar nicht, also was eigentlich gar nicht so wichtig ist, nämlich eben diese ich habe es bisher immer gut hinbekommen.
Authentizität heißt es.
Und sich eben dann darauf zurückzuziehen, ich mache hier jetzt Schluss, weil du bist frauenfeindlich und es hat für mich keinen Zweck mehr, mit dir zu diskutieren. So. Weil das ja auch eine Form des Selbstschutzes ist, weil diese Diskussion ja häufig dann auch in Todesdrohungen und Vergewaltigungsdrohungen, wenn es gerade auch Frauen sind, die dagegen sprechen, ausarten. Und andersrum passiert das halt nicht. Insofern, dass Feministinnen irgendwie sagen, ey, ich komme bei dir zu Hause vorbei und weiß ich nicht, vergewaltige dich nach Strich und Faden, bis du meiner Meinung bist. So, das tun die für gewöhnlich nicht. Das ist so zumindest meine Erfahrung. Und deswegen ist es immer noch so eine Position, wo ich sage, das ist absolut legitim, so zu handeln, weil das.
Klar. Ja. Vollkommen legitim. Genau. Auch wenn es gab da ja diesen Fall, wo Anita Sarkeesian irgendwie auf einer Konferenz sich geweigert hat, mit jemandem da zu diskutieren,
ja.
Weil sie irgendwie diese Person kannte und weiß, dass es eine Person ist, die irgendwie schon häufiger so jetzt so Harassment-Geschichten irgendwie da in Bezug auf sie irgendwie öffentlich publiziert hat. Klar, man ist keinesfalls verpflichtet, sich mit jeder Person irgendwie zu unterhalten.
Ja.
Warum, ich finde, von niemandem kann erwartet werden, auch im Rahmen von einer diskursiven Ethik nicht, sich sowas auszusetzen. Mhm. Und dann müssen eben Räume geschaffen werden, in denen man sich unterhalten kann. Und die Leute, die diese Räume zerstören wollen, die müssen sich quasi damit abfinden, wenn sie dann sozusagen einem Kampf begegnen eben auch. Dann werden sie eben ausgeschlossen aus diesen Räumen.
Ja.
Normal, ja. Jetzt haben wir mal eben so die so richtig, richtig komplexe politische Debatte. Ja, ist halt so. Ich überlege gerade, soll ich jetzt ein bisschen Gitarre spielen oder was machen wir jetzt eigentlich? Ich weiß nicht.
Ach ja,
wir haben jetzt eine Stunde und 5 Minuten aufgenommen.
Mhm.
Ja, keine Ahnung, weiß auch nicht.
Es fehlt irgendwie noch so ein Thema der Woche.
Ach, Thema der Woche, Thema der Schmorre. Nee, ich weiß auch nicht. Also wir können auch eigentlich... wir können theoretisch eigentlich auch Schluss machen.
Was wir auch machen könnten, wobei, naja, wir haben im Vorgespräch da jetzt nicht so richtig uns darauf geeinigt, aber ich fände es eigentlich ganz witzig, nächste Woche ist die E3.
Ja.
Oder es findet ja, also die Konferenzen finden sogar jetzt schon dann statt. Also wenn der rauskommt, ist die EA-Konferenz schon vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir kurz drüber reden, was wir so erwarten oder worauf wir uns freuen. Komm,
wir können ja sowas machen wie vielleicht so 5 abstruse E3-Predictions.
Okay, jetzt mal so aus dem Stegreif mal gucken.
Ja, also die werden ja abstrus und albern. Das dürfen die auch ruhig sein. Wir sind jetzt kein Podcast, der jetzt ernsthaft darauf hinfiebert, welche Ankündigungen und sowas da kommen. Wir besprechen das dann im Nachhinein so entspannt, ja, wie wir es halt jedes Mal machen. Und natürlich werden wir uns auch die E3 zu Gemüte führen. Klar,
ja,
selbstverständlich. Aber ich spiele mal so ein bisschen Gitarre und dann können wir mal so ein paar abstruse E3-Predictions hier raushauen. Das war ein kleines akustisches Instrumental, an dem ich gegenwärtig bastle. Man merkt noch, der Mittelpart ist noch Work in Progress. Ich glaube, das hat man ein bisschen gemerkt.
Mhm, total.
Es ist noch ein bisschen Work in Progress, aber ich dachte, für einen Podcast ist ein Lied reicht's.
Oh.
Sophie,
ja.
Wir sprechen jetzt über unsere E3-Predictions. Mhm. Hattest du dir ja gewünscht.
Ja, total.
Was kommt? Die Ankündigung der Xbox 2?
Oder 5000 vielleicht auch.
Xbox One 2. Ich bin schon gespannt, wie eine nächste Xbox heißen würde. Weil bei der PlayStation ist es relativ klar, es wird eine PS5, aber die wird natürlich auch nicht angekündigt bei dieser E3.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich erst irgendwie nächstes Jahr bestimmt.
Nächstes Jahr oder in zwei. Ja,
genau.
Es kommen noch zu viele interessante Sachen. Ja. Unter anderem eine Prediction von mir. Willst du eine Prediction von mir für Sony?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, pass auf. Prediction von mir für Sony, ich habe drei Predictions, alle drei beziehen sich auf Sony, weil ich einfach mich damit am besten auskenne. Und zwar, PUBG kommt für die PS4.
Ah ja, das ist eigentlich, das finde ich eine smarte Prediction, das kann durchaus sein, ja.
Ja, weil es war jetzt eine ganze Zeit lang ja exklusiv für Windows und für die Xbox, ne? Nein, gar nicht. Es gibt's ja auch auf anderen Plattformen, auf Mobile-Plattformen. Die einzige Plattform, auf der es, abgesehen von der Switch, auf der man es jetzt erwarten würde, ist die PS4. Und ich glaube, dass tatsächlich aufgrund des durchschlagenden Erfolges, dass Sony jetzt nochmal ordentlich da richtig mal einen Geldkoffer auch mal irgendwie über den Tisch geschoben hat, dass sie dann ankündigen, dass PUBG mit irgendwie vielleicht auch noch irgendwelchen exklusiven Inhalten, vielleicht, was weiß ich was, ne? Irgendwie
neue Fallschirmskins.
Irgendwie sowas, ja. Dass das irgendwie dann jetzt innerhalb des Jahres 2018, Ende 2018 irgendwann auf die PS4 kommt.
Ja, das finde ich eigentlich, das macht Sinn, ne? Also für die Switch finde ich das eine lustige Vorstellung, weil ich glaube, die explodiert, ehe sie das hinkriegt. Die Xbox One hat da ja schon mega mit zu kämpfen mit PUBG, aber bei der PS4, das kann funktionieren, denke ich.
Das ist so wie mit dem Galaxy Note 5 oder so hieß es ja, glaube ich, ne?
Das
Smartphone,
ich
explodiert.
Ich weiß nur, dass es Samsung war, glaube ich, ne?
Was? Galaxy Note irgendwas heißt es, wo auch mittlerweile ja, wenn man in einen Flieger steigt und sowas, gibt es überall Warnungen. Also du darfst es nicht mit an Bord in ein Flugzeug nehmen, weil das jederzeit explodieren könnte.
Gott.
Ist dann auch so, bitte mit der Switch gerne Zelda spielen, aber kein PUBG im Flugzeug, weil das könnte dann Feuer fangen.
Oh, großer Gott. Extra Nervenkitzel nochmal, ist auch schön.
Ja, so ein Flug auch mal wieder spannend machen.
So russisch Roulette mit der Switch.
Was hast du noch dabei?
Ich glaube, da stoße ich vermutlich auf Granit bei den meisten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte passieren. Horizon 2.
Horizon 2?
Ja.
Wie kommst du darauf?
Also erstmal, weil das ja einfach auch sehr erfolgreich war so und wie man ja, also ich sag nicht, dass ich mich darauf freue, sage ich schon mal vorweg, sondern ich glaube nur, dass das, also wenn es dieses Jahr nicht angekündigt wird, dann nächstes Jahr, weil das erstmal wirklich Erfolg hatte und ja, wie gesagt, die deutsche oder generell Medienlandschaft funktioniert so, wenn irgendwas Erfolg hat, dann wird es so lange durch den Wolf gedreht, bis nichts mehr rauskommt.
Bis es keine Substanz mehr hat.
Richtig.
Und
dann vielleicht noch zwei Titel, bis es wirklich tot ist.
Dass man auch sicherstellt, dass es auch nie wiederkommt.
Genau. Und es auch wirklich keiner mehr haben will. So. Was mich das vermuten lässt, ist tatsächlich die Tatsache, dass es in Horizon viele Anspielungen auf das Land außerhalb der Karte gibt und dass dort auch Sachen stattfinden. Und ich habe das schon mit Nils tatsächlich auch jetzt vor kurzem erst drüber gesprochen, der mir ein bisschen widersprochen hat. Aber es, wie gesagt, es gibt häufig, also gerade gegen Ende des Spiels wird häufiger der Osten erwähnt, wo seltsame Dinge passieren, die Menschen irgendwie komisch sind, mehr wird aber nicht gesagt. Und ich glaube, dort wird dann auch der zweite Teil spielen. Weil, was ich zumindest daran spannend fände, was mich reizen würde, es mir dann auch zu kaufen, wäre die Sache, dass ja nicht gesichert ist, dass der Rest der Welt auch so wiederhergestellt ist wie diese, ja, weiß ich nicht. Ja, doch, wie die Karte in Horizon so gesehen. Weil es wurde ja auch gesagt, die hatten keine, also die Leute hatten keine Zeit mehr dafür zu tun, als das, was wir in Horizon selbst irgendwie sehen, was dort irgendwie passiert ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann eine komplett andere Welt erstmal ist. Also nicht mehr ganz so, so eine wilde techno-zentrierte Welt wie jetzt in Horizon, sondern irgendwie vielleicht eher Ödland Richtung irgendwie abgefahrene alienmäßige Umwelt, keine Ahnung. Und das finde ich cool, aber ansonsten glaube ich kaum, das wäre so meine Prediction.
Ich stimme dir zu, es wird definitiv einen zweiten Teil von Horizon geben. Es gibt ja auch einen Cliffhanger, der sich am Ende von Horizon gewissermaßen verbirgt.
Naja, richtigen Cliffhanger würde ich jetzt nicht sagen.
Also ein Cliffhanger ist es, so eine Art Foreshadowing.
Ja, ja, stimmt. Ja, okay, ich habe das kurz vergessen, was am Ende passiert, aber ja.
Keine weiteren Spoiler dazu, aber ja, es gibt sowas. Deshalb definitiv, einen nächsten Horizon-Teil wird es definitiv geben, aber ich würde sagen, nächstes Jahr. Weil ich glaube, in diesem Jahr ist es noch etwas zu früh. Ich glaube, dass Guerrilla Games ein Horizon 2 dann präsentieren würde, wenn sozusagen tatsächlich auch, sie würden wahrscheinlich direkt mit Gameplay-Footage kommen.
Ja?
Vermute ich mal. Wahrscheinlich nicht. Okay, nee, ich revidiere das. Wahrscheinlich würden sie nicht mit Gameplay-Footage kommen, sondern mit irgendeinem Cinematic-Trailer.
So, vielleicht auch so ein ganz kurzen Ding nur.
So eine Art Teaser.
Genau, dass man gerade so erkennt, dass das Horizon ist. So wie bei diesem damaligen Teaser von The Last of Us 2. Mhm. Wo man das gerade, wobei der war ein bisschen länger, stimmt.
Der war schon sehr eindeutig.
Ja, ich hatte, hier von irgendeinem neuen Souls-Titel zum Beispiel.
Meine nächste Prediction.
Ah, okay.
Es gibt einen Trailer des neuen Titels von From Software. Es handelt sich dabei um eine eigene IP, die nicht weder mit Dark Souls noch mit Bloodborne etwas zu tun hat. Es wird eine vollkommen eigenständiges Spiel.
Also ist jetzt deine Prediction?
Das ist meine Prediction.
Okay, weil das klang jetzt so, als wäre das schon Tatsache.
Sie haben mal irgendwann bestätigt, dass es eine neue IP wird.
Ja, ich glaube, ich kann mich auch dran erinnern, ja.
Und ich vermute, dass nachdem es ja diesen wirklich krassen Teaser gab, bei dem man nur so ein gespanntes Knochending irgendwie gesehen hat und man nicht so richtig identifizieren konnte, was eigentlich passiert, dass sie dieses Mal auf der E3 einen etwas ausführlicheren Trailer dabei haben. Mindestens einen Cinematic-Trailer, vielleicht noch mit kleinen Gameplay-Sequenzen.
Ja. Kann ich mir auch vorstellen.
Was hast du noch?
Ich habe einen neuen Rayman-Titel.
Rayman?
Ja.
Ubisoft?
Genau. Also weil seit Rayman Legends rausgekommen ist, ist jetzt schon einige Zeit vergangen. Ich glaube, wann ist das rausgekommen? 2013? Für die
Wii U damals zumindest. Könnte hinkommen, ja.
Das ist auf jeden Fall genug Zeit so. Und vor ein paar Monaten hat der Entwickler geäußert, dass er sehr gerne einen neuen Teil entwickeln würde. Da hat er halt gesagt, es gibt keine Pläne, aber er würde gerne. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht anteasern.
Ich glaube tatsächlich, dass Ubisoft wird natürlich ganz stark Beyond Good and Evil 2 in den Fokus stellen. Und wenn da so eine überraschende Ankündigung kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es sowas wäre wie Rainbow Six Siege Nachfolger in irgendeiner Form. Weil Rainbow Six Siege ist, glaube ich, so ein Spiel, das bei dem nicht unbedingt damit gerechnet wurde, dass die Community doch so gut darauf reagiert, positiv darauf reagiert und auch immer noch nach wie vor sehr aktiv dieser Titel gespielt wird. Und ich glaube deshalb, dass, also neuen Content gibt es für Rainbow Six Siege meines Wissens nach sowieso immer schon. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal irgendwie was, dass da noch was kommt. Rainbow Six Siege 2. Würde ich jetzt einfach mal vermuten.
Okay. Ja, also ich kenne mich jetzt nicht mit dem Spiel, mit dem Spiel einfach nicht so gut aus. Aber mal sehen.
Es gibt außerdem natürlich, und das ist, glaube ich, eine sehr einfache Prediction. Ich habe es mir jetzt hier sehr leicht gemacht, ne? Ein Gameplay-Trailer zu The Last of Us Part 2.
Oh ja, ja. Das ist
ziemlich sicher, ne?
Ja, ziemlich sicher. Vermutlich, vielleicht sogar schon Veröffentlichungsdatum, zumindest ungefähr einen Monat oder so.
Ja. Sowas. Ich weiß gar nicht, hat das nicht schon irgendwie das hat so einen Release-Zeitraum, glaube ich schon. Ne?
Ich glaube, es soll 2019 noch erscheinen. 2019,
was, Sommer 2019?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ja.
The Last of Us Part 2 Release. Ich schaue mal gerade kurz nach. Es ist eher so ein bisschen hier Rumor und sowas lese ich. Es springt mir jetzt nicht direkt ein Release-Date entgegen. Insofern, ach Gott, diese ganzen tausend Pop-ups von wegen hier Cookies. late 2018 to early 2019.
Okay.
Genau, also nehmen wir mal an, dass es Also wenn sie wirklich was Krasses da abziehen, dann wahrscheinlich, dann könnte es noch Weihnachtsgeschäft 2018 werden, aber ich würde tatsächlich auch eher früher 2019 annehmen, weil The Last of Us Part 2 zieht so hinreichend, dass das problemlos funktioniert.
Glaube ich auch, ja.
Hast du noch was?
Keine Ahnung, vielleicht wird Kingdom Hearts nochmal nach hinten verschoben. So, ach nee, wir haben uns überlegt, wir sind doch noch nicht fertig.
Ist schon noch Zeit.
Nee, eigentlich haben sie jetzt inzwischen konkretes Veröffentlichungsdatum, glaube ich.
Eile,
ne?
Mit Weile, Sophie. In der Ruhe liegt die Kraft.
Ich fände es auf jeden Fall lustig, wenn sie es machen.
Es sah gar nicht so schlecht aus, das neue Kingdom Hearts.
Nee, überhaupt nicht.
War ich doch schon durchaus ein bisschen begeistert, muss ich sagen.
Ich glaube, also obwohl ich ja riesige Lücken in der Erzählung habe, dass ich das alles noch nachholen muss, damit ich überhaupt drei nur ansatzweise verstehe,
ich glaube, das machen sie nicht. Ich glaube, sie werden drei so machen, dass du es auch spielen kannst, wenn du die vorherigen nicht gespielt
hast. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht.
Glaube ich schon.
Also, okay, also klar kann man es dann spielen, aber ob man es wirklich versteht, ist dann so eine andere Sache. Und also sie haben ja wirklich einige Titel dazwischen jetzt noch rausgebracht, die auch wirklich die Geschichte vorantreiben. Und laut meiner Quellen ist sie halt auch wirklich kompliziert und was die Trailer zumindest erzählen und zeigen, nimmt das schon sehr stark auf die Zusatztitel abseits von Kingdom Hearts 1 und 2 sehr stark Bezug.
Ich vermute, dass daher, weil Kingdom Hearts 3 jetzt so lange in Entwicklung war, dazwischen sind so viele Titel erschienen, die wahrscheinlich dann nicht unbedingt berücksichtigt wurden. Und ich glaube auch, dass sie so viel Geld und Zeit in Kingdom Hearts 3 investiert haben, dass sie die Käuferschaft möglichst breit halten wollen. Und wenn man dann sozusagen sagt, hier könnt ihr schon spielen, versteht aber nur die Hälfte. Ich glaube, dann würden sie zu sehr die potenzielle Kundschaft einschränken.
Ja, aber ich kann mir das so schwierig vorstellen.
Das ist auch Square
Enix. Eben, also erstmal das. Und ich kann mir so schwierig vorstellen, wie Kingdom Hearts überhaupt. Also Kingdom Hearts lebt ja von der unglaublich rätselhaften und komplizierten Erzählungen. Das ist ja ein Großteil, was das ausmacht. Und ich glaube, wenn sie es zu einfach machen, dann verprellen sie halt die Fans.
Ja, ja, sie werden so eine. Ich denke mal, es wird ihnen sogar gelingen, eine Balance zu finden, sodass die Personen, die sozusagen das in der ganzen Timeline von Kingdom Hearts irgendwie verorten wollen und da auch ein bisschen irgendwie sich mehr Gedanken drüber machen wollen, dass sie das können und dass es genug Hinweise auch für den ganzen Lore und den Hintergrund und so gibt. Aber ich denke, dass Kingdom Hearts 3 gut spielbar sein wird, ohne die ganzen PSP-Titel irgendwie jetzt noch sich zuzulegen.
PSP? Also Stefan, es gab ja sogar noch einen PS4-Titel und es gab noch
Moment.
Es gab, ja, ja.
Ach, aber
2.8, glaube ich, war auch für die PS4.
Das war dieses kleine...
Nee, das ist ein vollwertiges Spiel. Ist wirklich so. Da sind, also für die PSP sind, glaube ich, mindestens zwei rausgekommen. Für den DS ist auch, glaube ich, auch mindestens zwei. Für die Vita und auch für die PS4 sind...
Und das Mobile Game.
Genau, und das Mobile Game. Also es sind wirklich viele noch dazwischen.
Aber Square Enix wird nicht voraussetzen, dass man alle diese Titel gespielt hat.
Wie gesagt, also ich glaube, bei 2.8 gehe ich fast davon aus, dass sie es voraussetzen.
Das könnte sein.
Ja.
Aber nicht den ganzen, ich wollte fast sagen Fliegenschiss.
Naja, also ich persönlich werde mir wahrscheinlich die Zeit nehmen und mir vielleicht ein paar Zusammenfassungsvideos oder so auf YouTube anschauen, um zumindest eine ungefähre Idee davon zu haben, was eigentlich gerade abgeht.
Bevor ich jetzt bösartige E-Mails bekomme, ich möchte dann natürlich nicht irgendwie, ich möchte weder sagen, dass Kingdom Hearts und auch diese ganzen Zwischenteile, die irgendwie erschienen sind, ein Fliegenschiss sind. Und ich möchte sie auch gar nicht irgendwie in Kontakt mit irgendwie dem nationalsozialistischen Regime bringen. Nur bevor ich gebasht werde.
Okay, das.
Nur bevor ich gebasht werde.
Diese Brücke hast du gerade geschlagen.
Ja, wegen des Fliegenschisses. Also, bevor. Ich weiß Kingdom Hearts tatsächlich sehr zu schätzen. Und ich würde gerne diesen ganzen Kram auch irgendwie spielen. Aber mir gefällt es nicht, dass es irgendwie. Da muss ich mir irgendwie fünf verschiedene HD-Remakes irgendwie kaufen, um das machen zu können. Ich glaube, es sind tatsächlich zwei.
Ja, zwei sind es, glaube ich. Das kann man schon machen. Sie haben ja sogar letztens eine Box rausgebracht, wo die ganzen Dinge auch mit drin sind.
Aber dann ist doch irgendwas bestimmt doch nicht mit drin.
Ja, ja, also genau. Also das genau 2.8 ist zum Beispiel, glaube ich, da nicht mit drin. Das Eben. Muss man sich nochmal extra kaufen.
Nee, das ist genauso wie bei hier Metal Gear, wo ich auch sagen würde, gib mir so eine Collection, wo alle Metal Gear Sachen drin sind.
Die dann irgendwie so 300 Euro kostet.
Am Anfang vielleicht, ja. Ich kaufe sie mir dann irgendwie 2 Jahre später.
Ich bin geduldig.
Ich kaufe sie mir 2 Jahre später. Wieso soll ich denn jetzt noch?
Ja. Oh, ich kann es gar nicht erwarten jetzt.
dieses ursprüngliche Metal Gear da anzufangen, irgendwie aus den frühen 90ern oder wann das war. Das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen. Wird aber natürlich nicht angekündigt. Stattdessen gibt es aber bestimmt wieder ein bisschen was von Death Stranding. Oh, weil ja, Sony möchte unbedingt Death Stranding in den Mittelpunkt stellen, ja, um Konami nochmal zu bashen.
Ja.
Mit Recht.
Mit Recht.
Und was macht Nintendo? Machen die Animal Crossing? Smash Brothers wahrscheinlich.
Also angekündigt ist das ja, soweit ich weiß, ja, sogar. Ich glaube, da ist eher die Frage, welche Figuren dann da reinkommen in den.
Ja, die Nintendo-Figuren.
Ja, aber welche?
Sophie, also Pikachu.
Ja, Pikachu ist schon drin.
Super Mario.
Luigi. Nein, also ich hab letztens ein lustiges Video auf Polygon gesehen, wo sie irgendwie absurde Vorschläge machen, welche Figuren welche sie mit reinnehmen. Ich glaube, eins war der Doom Guy, was ich auch ein bisschen lustig fand. Ja, wir werden sehen. Und sonst, keine Ahnung, vielleicht ein neues Mario Kart oder so.
Meinst du? Nee, ich glaube, es ist noch zu früh für Mario Kart.
Die haben ja jetzt gerade erst das ursprüngliche Mario Kart von der Wii U erst für die Switch wieder geportet. Da haben sie noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja, das ist schon recycelt. Ich tippe jetzt, also Animal Crossing wäre sowas,
glaube ich jetzt auch, nicht überraschen. Ich glaube, da wartet jeder drauf, dass neues Animal Crossing announced wird. Ja.
Für Pokémon ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, weil da gibt es ja diese Ableger jetzt.
Ich wollte gerade sagen, also für die Switch wurde ja jetzt ein neues, also zwei sogar angekündigt. Einmal dieses Pokémon und Go ähnliche.
So eingegliedert ist.
Genau,
ne,
und dann noch ein richtiges RPG dann auch.
Aber das RPG, ist das RPG schon angekündigt? Bist du sicher, dass es ein vollwertiges Pokémon-RPG ist?
Ich glaube schon. Also so wie ich es verstanden habe, gab es zwei. Also ich habe mich jetzt nicht total krass informiert. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Aber so wie ich es mitbekommen habe, sind es zwei gewesen. Einmal dieses Pokémon-Go-Ding und das RPG.
Noch eine Prediction von mir. Nintendo kündigt ein Spiel an, in dem es wieder nur das Logo zeigt. So, wir haben da mal ein Logo entworfen.
Und alle rasten völlig aus.
Ist aber noch nichts entwickelt, aber das Logo ist schon mal da.
Gib uns Geld.
Aber schon vorbestellt. Vorbestellen kann man schon. Okay, Sophie, also jetzt ist ja E3 dieses Wochenende. Liebe Leute da draußen, ich hoffe, ihr habt damit auch Spaß und diese Konferenzen sich mal anzuschauen, ist, glaube ich, ganz ulkig. Ich mache das auf jeden Fall wieder.
Ja, ich auch.
Können wir dann wieder so gleichzeitig im Chat dann irgendwie darüber diskutieren.
Das fand ich eigentlich auch ziemlich witzig so. Weil du so, wow, oh my God.
Ja, man muss sich ja auch diesen Hype dann auch ein bisschen einlassen. Ich meine, warum ist man denn irgendwie leidenschaftlich mit digitalen Spielen beschäftigt? Wenn man sich nicht auch mal so ein bisschen hypen lassen kann. Und danach kann man ja dann wieder kritisch reflektieren. Aber erstmal hypen. Ja.
Erstmal ein bisschen mitreißen lassen, ist ja nichts Verkehrtes dran.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hey, dann geht doch auf Apple Podcasts und abonniert uns dort. Ihr könnt uns auch gerne etwas Feedback dalassen. Das könnt ihr zum Beispiel tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns natürlich auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns eine Spende zukommen lasst. Der Spenden-Button befindet sich unten rechts auf der Webseite. Versteckt hinter dem Cookie-Banner, wobei jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr versteckt
hinter
dem Cookie-Banner.
Ja.
Eine Zeit lang war er versteckt, jetzt nicht mehr, weil klar, wir haben jetzt einen neuen Cookie-Banner auch. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt viel Spaß mit den E3-Konferenzen.